Ja, das ist die Predigtserie, wo Jesus ist. Und heute geht es um die Ankündigung von der Geburt von Jesus Christus. Wir sind ja jetzt auch am dritten Advent. Und Advent steht ja für Ankunft. Eine vorbereitende Sache auf das, was ja dann gekommen ist, wo Jesus Christus geboren ist. Und in circa 2 Wochen werden wir dann dieser Geburt auch entsprechend gedenken. Heute ist also auch das Thema Ankündigung von der Geburt Jesu. Und wir werden das aber ganz bewusst am Schluss auch ein bisschen weiterfassen als nur die Ankündigung von der Geburt Jesu. Aber am Anfang gehen wir jetzt in unseren Text hinein. Und da ist in Lukas 26 bis 38. Ich lese das schnell vor und wir werden dann dort viele Aspekte daraus anschauen. Da heißt es also: Und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über diese Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade gefunden bei Gott. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Ja, selig ist, die da geglaubt hat, denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von dem ihr. Ja, also, wir haben den Text und wir werden verschiedene Themen daran betrachten. Wir werden eintauchen und uns zuerst einmal ein Bild machen, was ist das, was hier passiert, für eine Situation gesehen, zuerst für Maria und der Josef, aber auch für den Zacharias und die Elisabeth. Wir werden uns versuchen, uns in ihre Situation ihnen zu versetzen, denn wenn wir das machen, dann merken wir, was das alles bedeutet. Wir werden dann insbesondere auch sehen, was die Kraft des Heiligen Geistes kann bewirken. Und wir werden dann die Ankündigung, die gemacht worden ist, hier in diesem Text, auch noch ein bisschen weiter ausdehnen und schauen, gibt es denn sonst noch Ankündigungen auf Jesus Christus. Natürlich, wir wissen, das gibt es. Aber zu diesem Thema werden wir uns noch speziell unterhalten. Gehen wir also noch einmal in den Text und nehmen wir wieder die bewährte Methode, dass man da ein paar Highlights macht drin. Wir haben gelesen von einer Jungfrau. Das ist per Definition eine Frau, die noch nie mit einem Mann zusammen geschlafen hat. Sie ist völlig unbedarft und unvorbereitet gewesen. Ich muss mir vorstellen, sie ist irgendwie da, macht etwas, oder? Und dann kommt plötzlich der Engel daher und redet zu ihr und sagt: Gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und jetzt heisst es, und sie ist verschrocken. Denkt jetzt mal, wir sind am Gutsimacher daheim. Und plötzlich ist der Engel da. Da verschreckt man dann schon ein bisschen. Und wir sehen auch hier in diesem Vers einfach, wie gnadenvoll und wie menschlich und barmherzig Gott mit uns Menschen umgeht. Sie erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel hat sofort das gemerkt. Er hat gesagt: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Wir müssen nicht Schiss haben vor Gott, sondern Gott, wenn uns Gott begegnet, ist es immer eine gewaltige Sache. Aber wir dürfen wissen, Gott hat Gnadengedanken zu uns. Das wollen wir einfach festhalten. Und jetzt sagt der Engel etwas: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Und jetzt ist eine Jungfrau gesehen. Sie ist zwar verlobt gesehen, aber sie hat auch genau gewusst, dass er das kann ja jetzt nicht sein. Also etwas passiert da, das soll passieren, wo völlig nicht der Realität oder der menschlichen Realität entspricht. Oder? Das ist der Hammer, den sie hier bekommt. Hammer im Sinn von positiv: Du wirst schwanger. Und wir sind eigentlich erstaunt, wie gehalten die Maria ist, oder? Die sagt: Wie soll das zugehen? Da unten steht es im Vers 34. Da ich doch von keinem Manne weiß. Und da sehen wir auch etwas, was für uns auch möglich ist, wenn Gott uns etwas sagt. Wir dürfen Gott auch zurückfragen: Ja, habe ich das richtig verstanden? Die Maria sagt: Du, kannst du mir das ein bisschen erklären, wie das jetzt soll gehen? Oder? Und da sieht man auch, wie die Maria jetzt nicht einfach in Starre verfallen ist und gesagt: Herr, hier zu Befehl mache ich alles, sondern sie sagt: Wie soll das gehen? Wir dürfen Gott fragen, wie soll das gehen bei unserem Leben? Und Gott gibt Antwort. Es heisst dann weiter: Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Jetzt ist das natürlich noch kein Erklärung, dass das wirklich passiert soll. Aber jetzt kommt das. Vers 36, jetzt sagt der Engel ihr: Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger. Gut, jetzt kann man sagen, ja, das ist noch schnell einmal möglich, wenn da eine Frau ist, die einen Mann hat und das ist alles. Ich meine, wir haben da x Familien in unseren Reihen und da hat es Kinder, da kann man sagen, ja. Ist ja klar, wenn zum Beispiel Mosimas heisst, es gibt wieder ein Kind, das würde ich sagen. Das kann passieren, oder? Vielleicht geht es ja noch eins, ich weiß es nicht. Oder? Aber da würde man nicht sagen, also das ist der schlagende Beweis, dass jetzt das Gottes ein Gott ist, sondern. Aber jetzt haben wir hier nicht Mosimas für uns, sondern jetzt haben wir hier Elisabeth, die es geheissen hat, dass sie unfruchtbar sei. Also jetzt sagt der Engel: Schau, da hast du ein Beispiel. Da ist ein Beispiel von etwas, wo alle sagen, es ist nicht möglich. Und Maria kriegt jetzt vom Engel die Aussage: Gang, siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Da sieht man es ja ein bisschen, das weiß jetzt auch ich sogar noch. Beim dritten ist es nicht so einfach, aber sie ist im sechsten Monat. Sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Und warum sagt das der Engel zum Aufzeigen? Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und das hat das Herz von der Maria überführt. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Gott möchte auch in unser Leben Glaubenssubstanz bringen. Was da der Engel im Auftrag von Gott macht bei der Maria ist, er gibt ihr eine Hilfe zum Glauben. Und das macht Gott bei uns auch. Vielleicht in ein paar 10 Minuten oder in 10, 15 Minuten, wenn wir uns einmal überlegen, was hat denn Gott alles über den Messias gesagt? Wo, und jetzt kommt der springende Punkt, alles eingetreten ist. Und das ist für mich eine von den, ich sage nicht gern Beweis, weil es gibt nicht einen Beweis, dass die Bibel richtig ist. Und das hat auch einen Grund, aber da gehen wir jetzt nicht nach. Aber es gibt eine Evidenz, sagt man dem. Für uns können wir das anschauen und sagen, wow, Gott beweist sich uns. Und ich habe das Privileg, ab und an im Engadin zu sein, zur Nacht, bin in so sternenklarer Nacht und dort haben wir nicht den Lichtsmog wie hier. Und dann sieht man dort eine Wucht von einem Sternenhimmel. Und dann denke ich, wie weit weg ist das? Und das hat mich schon als kleiner Bub, das ist immer eine Frage, sehr erstaunlicherweise. Ich habe mir schon als kleiner Knirps habe ich mir überlegt, wo ist das Weltall? Das hat mich beschäftigt und beschäftigt mich bis heute. Wo ist das Weltall? Ich habe mir immer vorgestellt, vielleicht ist das irgendetwas in einer Schachtel oder in einem Zimmer. Und jetzt sagt der Römerbrief, dass Gott erkannt wird an dem Geschaffenen. Die Wucht von diesen Sternen sagt uns, hey, da haben wir einen grossen Gott. Und ein bisschen unfreiwillig, aus medizinischen Gründen, kümmere ich mich in letzter Zeit ein bisschen mit MRI-Spektren und mit Nerven, die aus dem Rückenmark rauskommen und dass die gedruckt werden können. Und dann muss ich sagen, wow. Bis jetzt habe ich ja gar nicht gewusst, was dahinter alles funktioniert. Erst jetzt, wo nicht mehr alles funktioniert, merke ich, was vorher funktioniert hat. Und dann gehen wir aufs menschliche Immunsystem und sagen, wow, das alles funktioniert. Aber es ist ja aus Zufall entstanden. Das ist ja das Geniale, oder? Und da sehen wir lachen begründet. Aber jetzt zu uns. Das sind doch die Evidenzen, wo wir Gott vertrauen können. Die Bibel ist doch bis auf den letzten Buchstaben gestochen, scharf und wahr. Und jetzt können wir uns schon hinterfragen und sagen, warum glaube ich denn einmal ein bisschen beschönigt gesagt, die Hälfte von der Zeit nicht an die Bibel? Warum habe ich wieder 100 Sorgen, statt dass ich zu Gott angehe, wenn doch die Bibel sagt in 1. Petrus 5, 7, werft eure Sorgen auf Gott. Und ich vergesse es wieder, obwohl es in der gleichen Bibel, wo all das steht, drin steht. Und da sehen wir sind schwache Menschen wie Maria auch. Aber Gott hat der Maria eine Evidenz gegeben. Und jetzt gehen wir hier rein in etwas anderes rein. Wir nehmen jetzt noch schnell den Blick werfen auf den Josef. Und auch auf das noch eingehen. Oder? Der Josef, das ist in Matthäus 1, Vers 18 bis 25, ist eine Parallelstelle. Dort ist gesagt worden, die Geburt Jesu Christus aber geschah so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Da sieht man, was da für Gedanken im Spiel gesehen sind. Das sind Emotionen gesehen. Als er noch so dachte, siehe da, erschien ihm ein Engel, also auch ihm, des Herrn im Traum und sprach, Josef, der Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und da sehen wir wieder die Fürsorge Gottes, wo einfach alle Artikel dort anstellt, wo sie mühen sie, oder? Haben wir einmal mehr so eine Situation. Haben wir schon ein paar Mal gehabt, wie Gott auf verschiedenen Bühnen ein ganzes Theaterstück vollführt. Alles synchronisiert. Gott sieht auch unsere Sorgen. Nicht nur im Josef seine Sorgen. Er hat gesagt, da muss ich selber aktiv werden. Und Gott ist entgegengetreten dieser Sache. Und jetzt geht es aber weiter. Da haben wir die Beschreibung jetzt, wenn wir lernen, was denn passiert ist bei deren Elisabeth und dem Zacharias. Und da heißt es, zu der Zeit des Herodes, des Königs von Juda, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias und seine Frau war von den Töchtern Aaron, sie hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Also die haben jetzt nicht einfach eine Situation, wo sie 35 gewesen sind und jetzt halt kein Kind hatten. Jetzt vielleicht doch irgendwann mal noch andere, aber sie haben nicht nur kein Kind gehabt, sie ist unfruchtbar und sie sind hochbetagt gewesen. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Lob traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn und die ganze Menge des Volkes betete draußen, also vielleicht draußen, oder? Ja. Draußen zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn, der stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und Furcht fiel über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Also auch da eine sehr ähnliche Ansprache. Denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Ähnliche Situation wie bei der Maria. Denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Oder? Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkünden. Und jetzt kommt die Evidenz für den Zacharias. Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias. Müssen wir vorstellen, draussen ist die grosse Menge und da findet das Gespräch statt. Und die haben draussen gewartet. Wartete. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen oder? Und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach: So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Und mit der Schmach ist ihre Unfruchtbarkeit gemeint gewesen. Und jetzt sehen wir, auch hier haben wir eine Evidenz. So. Also der Zacharias, haben wir die Situation dort dann auch angeschaut. Er hat zuerst hat er Angst gehabt und dann ist das ganze Programm von Gott, wo ihm das dargelegt hat. Jetzt, wenn wir weitergehen zu Lukas 1 wieder, und jetzt tun wir wieder zur Einstimmung noch einmal das von vorher anschauen, was wir gelesen haben, und siehe, Elisabeth, eine Verwandte, wird der Maria gesagt, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen, ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, gesegnet bist du. Und da sehen wir einfach, es ist alles... Da sehen wir das Wirken vom Heiligen Geist in dieser ganzen Sache drin. Das Kind, also der Johannes der Täufer, im Bauch von der Elisabeth, hat gehüpft. Und da sieht man, dass der Heilige Geist da wirksam ist. Und das ist etwas, wo wir einfach auch wenn darauf glauben, dass Gott wirken kann, ganz anders. Wie es heisst, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Oder? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Ja, selig ist, die da geglaubt hat, denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von... Da habe ich irgendwie zu früh abgehängt. Aber wir wollen jetzt noch einmal bei dieser Wirkung vom Heiligen Geist bleiben. Weil das ist nicht irgendetwas Mystisches, was wir uns hier vorstellen müssen, sondern wir haben einen Abschnitt, wo uns da, es hat viele Abschnitte, die uns hier reinführen in das, aber einer, den ich auch im praktischen Alltag immer wieder auch mir vor Augen führe, steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 6 bis 8. Und da steht dann, Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unserem Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, in unserem Lieb. Das ist der Heilige Geist, der in uns Wohnung nimmt, wenn wir zu Gott kommen und von Neuem geboren sind. Dann haben wir den Heiligen Geist. Keine Diskussion. Den haben wir. Und was ist das für ein Geist? Es ist ein Geist, wo es heisst, der das da steht, aus Finsternis wird Licht leuchten. In Römer 4, 17 steht eine andere Formulierung, die unwahrscheinlich stark ist. Der Geist, der das Nichtseiende ruft, dass es sei. Und da sehen wir, mit dieser Formulierung ist die Schöpferkraft Gottes angesprochen. Gott sprach, es werde Licht und es ist Licht geworden. Gott hat Sonne, Mond, Sterne gemacht. Und die Kraft von dem Gott ist im Heiligen Geist in unseren Herzen. Jetzt ist einfach die Frage, Vertrauen wir daran? Und genau das ist der springende Punkt. Und der Korinther, der Paulus sagt das zu der Korinther: Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. Wenn uns etwas gelingt, dann dürfen wir zu Gott gehen und sagen: Ist sensationell gewesen, aber ich habe es nicht gekannt. Und darum sagt der Paulus da: In allem sind wir bedrängt. Wir haben ja auch ein bisschen Angst, was passiert rund um uns, oder? Aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend. Wie oft passiert das in unserem Leben? Dass wir keinen Ausweg sehen. Oder? Du nichts finden. Wir wissen, wir dürfen für dich beten wegen deiner Krankheit. Und es hat einen Ausweg gegeben. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Allezeit das Sterben Jesu am Leid umhertragen, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar wird. Und das ist so gewaltig. Allmacht Gottes wohnt in unserem Herzen drinnen in Form vom Heiligen Geist. Und das sollte uns demütig machen und einfach auch Vertrauen geben, dass wir ihm können, alles anvertrauen. So, und jetzt probieren wir aus der Bibel heraus die Sache noch ein bisschen zu substanzieren, weil wir haben Evidenz, dass die Bibel eben recht hat. Und gerade die Ankunft an der Ankündigung von Jesus, wie wir sie heute jetzt von der menschlichen Seite, von der situativen Seite angeschaut haben, das war nicht eine neue Ankündigung gewesen. Für die betreffenden Leute sehr wohl. Aber wenn wir ins Alte Testament gehen, blättern, dann haben wir noch ganz viele Orte, wo eine solche Ankündigung ist. Und ich habe dann mir überlegt, jetzt werde ich euch etwas zusammenstellen, wo alle Prophetien, was es gibt, und ein Riesenprojekt wieder gesehen, das ich mir vorgenommen habe. Aber Gott hat eingegriffen. Ich habe nämlich Google gefragt. Und Google weiss alles und gleich nichts, oder? Aber in Google habe ich etwa nach der zweiten Linie die Liste gefunden. Jetzt kannst du sie gerade verteilen. Die Liste, das ist eine Liste mit 54 prophetischen Ankündigungen zum Leben Jesus. Könnt ihr doch, und wenn es zu wenig hätte, ich habe noch mehr. Aber die Liste hat mir gerade das Leben einfacher gemacht. Da haben wir auch einen Eingriff von Gottes wieder gesehen in meinem Leben. Weil ich habe mir wieder mal einmal mehr zu viel vorgenommen und zum Glück haben das andere schon gemacht. Also in dieser Liste findet ihr 54 Prophetien auf die Person Jesus Christus. Und nehmt das und tun das in einer ruhigen Minute mal lesen und für ihr daheim. Ihr seht hier, googelt nach erfüllten Prophezeiungen auf Jesus vom Bibelbund. Dann findet ihr das sofort, dann könnt ihr das selber herunterladen. Bibellesebund. So. Und jetzt kann man ja sagen, das ist alles Zufall. Dass man gesagt hat, okay, der wird in Bethlehem geboren werden. Da kann man ja sagen, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass das in Bethlehem ist, ist ungefähr so viele Möglichkeiten, wie es Städte gibt in Israel. Und jetzt wollen wir uns einmal nur die Methodik noch schnell vor Augen führen. Darum habe ich hier den Würfel mitgebracht von der Logopädie Lissach. Und der Würfel soll uns helfen, die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitslehre zu verstehen. Und wir werden uns überlegen, wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich den Würfel jetzt werfe, dass ich habe mir jetzt eigentlich vorgenommen, dass ich einen 5 würfle, jetzt ist er dort hinten, es ist eine 2. Ist nicht erstaunlich. Warum? Weil wenn ich den Würfel schmeiße, dann wissen wir sehr schnell, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl, die ich mir vornehme, ist ein 6. Weil es hat 6 Möglichkeiten. Und wenn der Würfel richtig gebaut ist, dann fällt er eben auf irgendeiner Seite. Wenn ich mir jetzt aber sage, wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass das erste Mal 6 passiert und das zweite Mal auch 6 oder das erste Mal 5 und das zweite Mal auch 5. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit? Das ist relativ einfach. Die Mathematik sagt uns, wir müssen uns die jeweilige Wahrscheinlichkeit der Einzelereignisse, das ist jetzt bei jedem Mal ein Sechstel die Wahrscheinlichkeit, müssen wir miteinander multiplizieren. Also die Wahrscheinlichkeit, das kann sonst jemand gerade probieren, die Wahrscheinlichkeit, dass wir zweimal hintereinander eine 5 werfen, das ist nur noch 1/36. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir es dreimal machen, ist 1/6 mal 1/36. Und das habe ich heute Morgen noch schnell gerechnet, respektive den Rechner angestellt. Dass man 10-mal die Zahl 6 würfelt, ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich klein. Und dass man 20-mal 6 würfeln oder 5, ist noch viel kleiner. Und jetzt gehen wir mit dieser Erkenntnis in unsere Liste, und das ist jetzt für euch gut. Eben zum Beispiel, wie wahrscheinlich ist das, was hier steht, der Geburtsort des Messias wird Bethlehem sein. Wie kann ich die Einzelwahrscheinlichkeit rechnen? Ich sage, wenn das gleich verteilt ist, nehmen wir alle Ortschaften in Israel, das sind vielleicht 70, ich weiß es jetzt nicht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ausgerechnet Bethlehem ist, ist ein 70. Dann schreiben wir das dahinter. Wie wahrscheinlich ist, dass der Messias wird auch aus Ägypten kommen? Also die Flucht nach Ägypten. Wie wahrscheinlich ist das? Wir können doch mal eine Annahme machen. Und so können ihr hinter jedes Ereignis einmal eure Best Guess machen. Beste Schätzung. Und dann multipliziert ihr das. Und dann kommen wir auf eine wahnsinnig kleine Zahl. Und dann haben wir eine Evidenz, dass die Bibel stimmt. Und es gibt sehr viele Methoden, wie wir eine solche Evidenz bekommen können. Und das möchte ich einfach uns allen, mir selber, auch Mut machen. Dass wir uns immer wieder vor Augen führen, die Bibel ist einfach letztendlich völlig wahr. Es heisst, ich gehe hier nicht mehr in den Details drauf rein, 2. Petrus 1, Vers 21 heißt, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern Gott redete zu Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Also Menschen haben geredet, getrieben vom Heiligen Geist. Und das ist das, was wir aus der Prophetie für uns dürfen nehmen. Und jetzt gibt es viel Versuchungen, dass wir hier jedes einzelne Detail auf jedes Element der Weltgeschichte heute übertragen wollen. Aber ich denke, für uns viel wichtiger ist, dass wir uns die Sachen einmal vor Augen führen und mit heimnehmen auf die Bibel ist Verlass. Gott erkennen wir am Geschaffenen. Auf ihn ist Verlass. Und dann können wir einfach sagen, so, und jetzt will ich einfach dir glauben, du grosser Gott. Und das hat Maria gemacht. Sie hat eine Evidenz bekommen. Sie hat gesagt, geh zu der Elisabeth. Die Unfruchtbare ist schwanger. Und sie hat geglaubt. Und das wollen wir auch uns als Stärkung mitnehmen. Wenn wir jetzt hier die Ankündigung nehmen, es ist eine fantastische Sache und ein fantastisches Zeugnis von der Allmacht Gottes. Und wir wollen zum Schluss noch still werden und darüber beten. Ja, du grosser Gott, wir beten dich an, wenn wir einfach auch sehen, was du für eine Allmacht hast. Wenn wir rausschauen auf die Welt, ins Weltall, in die Unendlichkeit vom Weltall, dann sehen wir die Größe Gottes. Wenn wir in unser Nervensystem und Immunsystem hineinblicken, dann sehen wir die präzise Detailtreue von einem geschaffenen Mensch. Und das macht uns demütig vor dir. Und wir wollen das einfach in unseren Herzen bewegen, du grosser Gott. Und bitte darum, dass wir einfach auch den Glauben haben und vielmehr in diesem Glauben uns verändern lassen und in diesem Glauben dich verherrlichen und auf dich vertrauen in jeder Situation. Wir legen dir das an, wir wissen, wir sind schwache Menschen, aber wir bitten darum, dass wir einfach diesen Blick dürfen haben, dass wir verbunden sind mit dem grossen Gott und dass der grosse Gott, wo das Nichtseiende ruft, dass es sei, dass der in Form vom Heiligen Geist in unserem Leben lebt. Dafür geben wir dir der und wir danken dir, Herr Jesus Christus, für dich gekommen auf die Erde, um uns wieder mit Gott zu versöhnen und uns mit Gott in eine direkte Verbindung zu bringen. Und da drin wollen wir leben, auf das wollen wir vertrauen und dir die Ehre geben. Amen.